Tja, Entscheidungen müssen getroffen werden. Ein Vorgesetzter von mir, der hat mal gesagt, wer sich nicht entscheiden kann, der hat sich schon falsch entschieden. Natürlich möchtest du deine Entscheidung nicht so treffen. Du möchtest alle möglichen Gesichtspunkte abwägen und du möchtest natürlich, dass bei einer Entscheidung für dich das Bestmögliche herauskommt, weil wer entscheidet sich schon bewusst falsch? Und es muss ja so viel in unserem Leben entschieden werden. Nicht nur, was ich heute anziehe oder was ich heute esse oder ein bisschen langfristiger, wo ich wohnen werde oder für die jungen Mittelalten und vielleicht auch Älteren, wen werde ich heiraten, wenn ich noch nicht verheiratet bin? Ja, werde ich überhaupt heiraten? Was werde ich arbeiten, fragen sich vielleicht manche. Oder will ich bei der Arbeit bleiben, wo ich jetzt bin? Wie viel möchte ich verdienen? Wie sieht meine Vorstellung aus, wie viel das Gehalt die nächsten Jahre klettern soll? Wer sollen meine Freunde sein? Ja, mit wem möchte ich meine Zeit verbringen und wen möchte ich auf keinen Fall durch diese Entscheidung zu meinem nächsten Feind machen? Und viele weitere Entscheidungen, die liegen ja auch gar nicht in unserer Hand. Denn nicht alle Entscheidungen triffst du selber. Es gibt zum Beispiel die Regierung, es gibt den Staat und auch das Wetter, das kannst du nicht mitentscheiden, selbst wenn du sagst, ich habe doch auch eine Stimme. Und naja, nicht zuletzt weißt du auch nicht, warum dein Lieblingsfußballverein sein Trainingslager jetzt in Marbella und nicht in Abu Dhabi abhält. Kannst du dich auch nicht mitentscheiden. Aber eins ist klar, die Entscheidungen, die du selber triffst, die werden dein Leben, weiteres Leben wirklich beeinflussen. Ich meine zum Beispiel so eine kurzfristige Entscheidung, beim Rasthof zum goldenen M einzukehren, die beeinflussen vielleicht dein Gewicht. Aber langfristige Entscheidungen, die beeinflussen deinen Lebensstil, deinen Erfolg oder deinen Charakter. Und wir wollen heute auf eine Entscheidung zurückschauen, die vor circa 2100 Jahren getroffen werden musste, ja, damit das Leben zumindest zunächst überhaupt friedlich weitergehen konnte. Wir sind ja in der Geschichte von Abraham und Lot und die waren in ihrer Reise jetzt nicht nur weit vorangekommen, sondern sie hatten es in der Zwischenzeit auch schon zu erheblichem Wohlstand gebracht. Wohlstand, was bedeutete das damals? Also das war natürlich einmal die Anzahl und die Qualität der Fortbewegungsmittel. Wenn wir so bei uns auf den Hof gucken, haben wir es auch schon zu einigem Wohlstand gebracht. Damals waren das zum Beispiel Kamele und Esel. Oder auch in der Anzahl der Mitarbeiter eines Unternehmens. Also wenn ihr mal so überlegt, wie viele Mitarbeiter in den Firmen arbeiten, wo ihr arbeitet, merkt ihr, da ist schon einiges an Wohlstand. Und damals waren das zum Beispiel Knechte und Mägde. Und wir wissen, dass auch viele mitgezogen sind. Und das hat man auch erkannt an der Menge des Outputs, also das, was rauskommt letztendlich bei so einem Unternehmen. Bei der Firma Abraham und Lot, GmbH und Co. KG, waren das vielleicht Milch, Fleisch, Wolle, ja, oder Felle. Und wenn man sich das mal so zumindest aus Agrarwirtssicht heute mal anschaut, ja, dann ist das eigentlich nichts, was uns von damals unterscheidet. Hat sich nichts geändert. Aber so wie das ja so oft ist, dann, wenn es richtig gut läuft, dann bleibt das nicht so. Weil das ist einfach so, das kann nicht immer so weitergehen. Und jetzt steigen wir nämlich auch mitten in das Geschehen ein. Es kann einfach nicht alles so gut weiterlaufen. Schlagt eure Bibeln bitte auf. 1. Mose Kapitel 13 ab Vers 5. Und auch Lot, der mit Abram zog, hatte Schafe und Rinder und Zelte. Und das Land ertrug es nicht, dass sie zusammen wohnten, denn ihre Habe war groß und sie konnten nicht zusammen wohnen. So gab es Streit zwischen den Hirten von Abrams Vieh und den Hirten von Lots Vieh. Und die Kanaaniter und die Perisiter wohnten damals im Land. Da sprach Abram zu Lot: Lass doch keinen Streit sein zwischen mir und dir und zwischen meinen Hirten und deinen Hirten. Denn wir sind Brüder. Steht dir nicht das ganze Land offen? Trenne dich von mir. Willst du zur Linken, so gehe ich zur Rechten. und willst du zur Rechten, so gehe ich zur Linken. Also ganz nüchtern betrachtet hatte sich der Wohlstand des Familienunternehmens Terach und Söhne zum eigentlichen Problem entwickelt. Aber lebte Abraham nicht unter Gottes Verheißung? Ja, war das nicht genau der Ort, wo er sein sollte, an dem er sich jetzt befand? Oder hatte er sich irgendwie geirrt, was falsch gemacht? Hat er den Willen Gottes nicht richtig umgesetzt? Wieso gibt es jetzt ein Problem? Und weil Abraham und Lot ja auch nicht alleine in diesem Land waren, es waren ja noch andere Volksgruppen da, wir lesen von den Kanaanitern und den Pharisitern, die noch im Lande lebten, deswegen waren für diese Herden einfach auch nicht genug Platz. Und sie hatten natürlich auch schon, als die Hinzugekommenen sich die schlechteren Weidegründe nehmen müssen. Es gab keine Ausweichflächen. Und der Konflikt war da. Es konnte einfach nicht beschönigt werden. Abraham und Lot, das war damals, sagen wir. Gell? Aber manchmal passiert heute Ähnliches. Vielleicht bist du schon mal in so einer Situation gewesen. Du hast das eigentlich gar nicht gewollt. Du hast auch dich gar nicht angestrengt oder du hast auch nicht bewusst etwas falsch gemacht. Und obwohl du das tust, was Gott von dir möchte, steckst du plötzlich mitten in einem Problem. Zum Beispiel mit einem anderen Menschen. Ja. Du steckst in einem handfesten Konflikt und weißt gar nicht, wie du reingekommen bist. Einfach so. Und wir müssen auch feststellen, es war ja nicht Abraham und Lot, die sich dort stritten. Das waren die Mitarbeiter von ihnen. Könnte das nicht auch bei uns passieren? In unserer Gemeinde oder in unserer Familie? Und jetzt frage ich, welchen Lösungsvorschlag bringst du in dieser Situation? Unter welchen Gesichtspunkten triffst du jetzt deine Entscheidung? Ja, was oder wie trägst du zur Lösung von diesem Konflikt bei? Um die Antwort vorne wegzunehmen, darum soll es heute in der Predigt gehen, es gibt zwei Herangehensweisen. Du kannst es entweder machen, dass du handelst nach menschlichen oder weltlichen Gesichtspunkten, oder du kannst aus dem Glauben heraus handeln. Und wie das eine und das andere sichtbar wird, das werden wir uns heute anschauen. Hättest du eigentlich den Mut gehabt, so zu entscheiden oder so einen Vorschlag zu machen, wie das Abraham gemacht hat? Da gehört eine ganz schön große Portion Demut dazu. Und ich weiß nicht, ob ich dem anderen so einfach den Vortritt überlassen hätte. Für Abraham ist auf jeden Fall eins klar in dieser Situation. Es gibt nur eine Lösung und das heißt Trennung. Denn nur das kann zu einer Entspannung der Lage führen. Es war einfach viel zu viel Vieh oder viel zu wenig Weideland oder beides davon da. Und diese Herden konnten deswegen nicht zusammenbleiben. Und mit den Herden zogen natürlich auch die Familien. Abraham hatte ja schon einiges an Lebenserfahrung gesammelt und er merkte, dass das nur eine Trennung, dass das helfen würde. Dieser Vorschlag, sich zu trennen, ist ihm bestimmt auch nicht leicht gefallen. Denn wer trennt sich schon gerne von seiner Verwandtschaft? Er ist jahrelang mit ihnen durch das Land gezogen, ja, und er hat sich mit ihm verstanden. Wer gibt gern gutes Land auf? War das jetzt eine von diesen, ja, wir gehen jetzt mal einfach da und dahin Entscheidungen, wie sie Abraham schon öfter getroffen hat? Nicht dorthin zu gehen, wo Gott ihnen das gesagt hat, sondern einfach, jetzt gehen wir halt mal dahin. Wenn du nach rechts willst, dann gehe ich nach links. Hat er das so einfach frei gesagt? Nun gut, also wenn der Streit schon mal da ist und der Streit war da, dann sollte doch auch unser erster Gedanke sein, was den Streit beilegen könnte. Und Abraham wählte in diesem Fall die aus seiner Sicht natürlich teure Offensive, weil er schlägt die Trennung vor und lässt dem anderen die Wahl. Er sagt, es kann doch zwischen Blutsverwandten kein Streit sein. Und das frage ich euch auch, liebe Geschwister, es kann niemals zwischen uns Streit in der Gemeinde sein. Und vor allem darf der nicht einfach so akzeptiert werden. Aber wir brauchen uns nichts vormachen. Wenn wir in der Bibel mal nachschauen, finden wir viele Situationen, wo es doch immer wieder vorkommt. Die Jünger haben miteinander gestritten und Jesus musste einschreiten. Die Korinther haben miteinander gestritten und Paulus muss zum Frieden ermahnen. In Sprüchen 29, Vers 22, da lesen wir, dass ein zorniger Mann Streit erregt. Und jetzt stritten halt nun mal die Männer, die Mitarbeiter von Abraham und Lot miteinander, weil jeder nun mal auf das Wohl seiner Herde achtete. Deswegen, wenn Streit da ist und es ist keine Möglichkeit, irgendwie zu deeskalieren, also die Lage zu entschärfen. Und wir müssen uns vorstellen, Hirten, das waren ja die Diplomaten in Person. Ja, das waren die, ich würde sagen, das waren raue Männer des Feldes, also nicht unbedingt die Diplomaten, sondern eher so Wildwest-Manier. Also wenn diese Streithähne nicht voneinander lassen, dann muss man diese trennen. Ja, das ist in der Schule schon so, dass man die auseinanderzieht und hier ist das auch so. Und Abraham hat es erkannt. Paulus hat das auch erkannt. Er hat gesagt, bevor ich mich länger mit Barnabas über Johannes Markus streite, dann trennen wir uns lieber. Ja, das ist die bessere Lösung. Und hoffentlich erkennen wir auch, dass wenn ein Streit hitzig ist, dass in einem allerersten Schritt die Gemüter abkühlen müssen. Ja, dass wir zur Ruhe kommen müssen und dass die räumliche Trennung da wirklich eine gute Möglichkeit ist. Abraham, das war der Mann, der von Gott die Verheißung empfangen hatte, mit dem Gott selbst einen Bund geschlossen hat. Das lesen wir im Kapitel 12, die Verse 1 bis 3. Und dieser Bund wurde auch bestätigt, das lesen wir im Vers 7, können wir mal bitte die Fenster aufmachen, es sind zu viele hier eingeschlafen. Er bietet nun Lot demütig an, dass sie die freie Wahl haben. Und es ist erstaunlich, dass er das tut. Das ist nicht nur höflich, ja, das ist keine Höflichkeitsgeste wie so eine Tür aufhalten, ich komme danach auch noch durch. Es ist selbstlos, weil er weiß, was das bedeuten kann. Es ist sehr demütig und es ist, dass wir erkennen, dass er Verzichtsbereitschaft hat. Davon ist dieses Angebot von Abraham geprägt. Hättest du das auch so gesagt? Hättest du so ein Angebot machen können, wie Abraham das jetzt seinem Neffen macht? Ich weiß nicht, wer deine Neffen sind. Vielleicht sind die so liebenswürdig, dass du sagst, natürlich. Aber wenn du das von Geschäftsmann zu Geschäftsmann siehst, dann würdest du das vielleicht ein bisschen anders betrachten. Stell dir mal vor, du sagst, such dir was Schönes aus, ja, ich nehme dann das, was übrig bleibt. Ich meine, mir gehen diese Worte nicht leicht über die Lippen, mir fällt das schwer. Wir gucken uns noch mal kurz die Karte an und schauen noch mal gerade, wo das war, wo die lebten. Können wir vielleicht ganz, ja, also das hier, rum. Das hier ist die Stelle, wo die zwei sich jetzt etwa befunden haben, hier zwischen Bethel und Ai. Und hier war die Jordanebene, wo alles wirklich sehr grün war, wo es saftig war durch das Wasser vom Jordan. Und hier war das Gebirge, naja, ziemlich trocken alles. Und das war das, gehst du zur Linken? Sie schauten wahrscheinlich hier nach Süden. Ja, dann war das die gute Ebene und zur Rechten, da war die trockene Steppe, ja, die Araber ist da, glaube ich. Und es ist so, dass sie natürlich wussten, was gutes Land und schlechtes Land war. Sie waren den ganzen Weg gezogen und wussten, wo die Herden sich gut aufhalten konnten. Ja, danke für die Karte. Also mit dem Vorschlag, den Abraham jetzt macht, setzte er einiges seines wirtschaftlichen Wohlstands aufs Spiel. Mit nur wenig Wasser, und das war ganz klar, konnten sich die Herden einfach nicht so gut entwickeln. Und ihr wisst auch, ohne Wasser ist das Leben sehr viel schwieriger. Wir haben letzte Woche den Weltwassertag gehabt. 700 Millionen Menschen haben keinen Zugang zu frischem Trinkwasser. Das ist natürlich eine Menge. Aber Abraham hat auch einiges in den letzten Zeiten dazugelernt. Er weiß um die Versprechen Gottes und das lässt ihn in dieser heißen Situation des Streits auch wirklich einen kühlen Kopf bewahren. Ich hoffe, dass du das auch schon gelernt hast, ja, in einer heißen Situation einen kühlen Kopf zu bewahren. Dann lass uns auch gerne daran teilhaben oder dass du das heute vielleicht lernen möchtest. Wie sieht das jetzt aus, das Handeln nach menschlichen Gesichtspunkten? Wir lesen mal weiter im Text ab Vers 10, 1. Mose 13 ab Vers 10. nach dem Angebot von Abraham. Da hob Lot seine Augen auf und sah die ganze Jordanaue, denn sie war überall bewässert, wie der Garten des Herrn, wie das Land Ägypten, bis nach Zoar hinab, bevor der Herr Sodom und Gomorra zerstörte. Darum erwählte sich Lot die ganze Jordanaue und zog gegen Osten. So trennte sich ein Bruder von dem anderen. Abram wohnte im Lande Kanaan und Lot wohnte in den Städten der Aue, und er schlug sein Zelt auf bis nach Sodom hin. Aber die Leute von Sodom waren sehr böse und sündigten schlimm gegen den Herrn. Lot lässt sich das nicht zweimal sagen. Was ist denn das für ein Angebot? Den Streit beilegen und dann noch auch die Wahl zu haben, die freie Entscheidung. Und sicher war er Abraham für seine Großzügigkeit sehr, sehr dankbar. Aber du kennst das Sprichwort vielleicht, wer die Wahl hat, der hat die Qual. Weil Lot musste sich jetzt entscheiden. Abraham machte das Angebot und Lot war der, der wählen musste. Aber wie sollte er sich jetzt entscheiden? Was war denn jetzt in dieser Situation das Richtige? Ich meine, er war Neffe und als Neffe hätte er natürlich seinem Onkel das Vorrecht der Entscheidung zurückgeben können. Er hätte sagen können, also lieber Abraham, das steht mir überhaupt nicht zu, mich hier zu entscheiden. Wir müssen uns trennen, du hast vollkommen recht, aber wähle doch du bitte. Ja? Du bist der, der hier dies Sagen hat. Das wäre ja mehr als nur Standes gewesen. Aber scheinbar, jetzt wo Abraham ihm die Wahl lässt, da sagt sich Lot, das muss genutzt werden. Also was hat er gemacht? Schreibplatte raus, Taschenrechner oder was auch immer das war zu der Zeit, gell? Fakten zusammentragen, ruhig und nüchtern überlegen und dann entscheiden. Also so machst du das doch auch bei jeder Entscheidung. Fakten zusammenlagen, vielleicht zusammentragen, vielleicht ein bisschen rechnen und dann ganz nüchtern entscheiden. Lot, der trägt die Fakten zusammen. Der schaut nach Osten und was sieht er? Grün. Dann schaut er nach Westen, braun. Die Faktenlage war also eindeutig. Die grüne, wasserreiche Aue, das hat er gleich erkannt, das war es. Also ist gar keine Frage, was die bessere Entscheidung war, oder? Diese Gelegenheit, die Chance, die will er nutzen. Da will er hin. Alles spricht dafür, dass es sich hier besser leben lässt. Und deswegen trennt er sich jetzt. Die Familien gehen auseinander. Nicht für immer, aber doch für eine längere Zeit und auch ohne die Option oder die Aussicht, dass man sich nach einer Zeit wieder zusammenfindet. Abraham wohnte jetzt also im Lande Kanaan. Wir erinnern uns, braun. Ja. Aber wir erinnern uns auch, das verheißene Land. Und Lot wohnte in den Städten der Jordanebene, grün. Wir können uns das so vorstellen, dass er mit seinen ganzen Herden, die sind ja auch nicht so beweglich, wie vielleicht man heute mit dem Auto ist, so langsam Richtung Süden gezogen sind. Und irgendwann kam er dann in der Nähe der Stadt Sodom an. Dort hat er dann einen Platz gefunden, der ihm gut gefiel. Und wir wissen ja auch, dass er dann später dort sesshaft wurde. Doch in dem, wie er dort gelandet ist und wie er sich entschieden hat, hat er sich ein bisschen von Abraham unterschieden. Der Abraham, der hielt sich zurück. Ja, der hat jetzt nicht mit aller Kraft die Gemeinschaft mit den wenigen Menschen, die bei ihm in der Nähe wohnten, gesucht, sondern er hat sich zurückgehalten. Er hat sie immer zuvorkommend behandelt. Er hat sie mit Gastfreundschaft und Freundlichkeit, ist ihm mit Gastfreundschaft und Freundlichkeit begegnet. Aber er hat nie angestrebt, einer von ihnen zu werden. Wir wissen gar nicht, wer da alles um ihn direkt drumherum gelebt hat, aber es sind nur ganz wenige Begegnungen aufgeschrieben, wo wir sehen, was Abraham mit den Menschen gemacht hat, die dort waren. Das zum Beispiel sein Zweckbündnis mit den Amoritern, da kommen wir dann noch im 1. Mose 14 hin, oder auch die Begegnung mit Melchisedek. Und der Lot, der hat viel weniger Berührungsängste. Auch das werden wir später nochmal sehen, denn er bringt sich in diese neue Gemeinschaft verantwortlich ein. Obwohl wir auch im Bibeltext an dieser Stelle jetzt schon ein sehr hartes Urteil über diese Menschen aus Sodom zu hören. Was lesen wir da? Sie waren sehr böse und sündig vor dem Herrn. Es hat sich also seit Noah einfach nichts geändert. Das Böse ist auf der Erde, das Böse ist im Herzen von uns Menschen und es ist präsent wie eh und je. Böses Handeln liegt dem Menschen sehr nahe und Lot, ich weiß gar nicht warum, er begab sich gerade genau zu diesen Menschen hin. Jetzt sagst du vielleicht, ja und? Ich mache noch einen Nachsatz. Er begab sich zu diesen Menschen hin, nicht um sie zur Buße zu rufen, sondern um dort ein besseres Leben zu finden. Kann das überhaupt gut gehen? Hat er die Menschen nicht gekannt? Hat er nicht gewusst, was das für Leute waren? Stellt euch mal vor, ihr würdet, ich glaube, keiner von euch hat schon mal im Kohlebergbau gearbeitet, die allerwenigsten, und wir haben keine Ahnung, aber wir wollen uns das mal anschauen, wie das so ist im Kohlebergbau. Und deswegen fahren wir mal mit den Leuten in die Grube ein und wir wollen ihnen bei der Arbeit zusehen, wir wollen ihnen zuhören. Glaubt ihr, dass ihr wenn ihr mit einem weißen Kittel darunter fahrt, dass ihr genau so aus dem Kohlenbergbau wieder rauskommt, obwohl ihr keinen Handschlag gemacht habt? Das glaube ich nicht. Denn alles ist da unten voll schwarzem Staub. Wenn du dich oder wenn man sich mit bösen Menschen umgibt, die Gott nicht achten und Sünde nicht hassen, dann wird auch das auf dich abfärben. Du brauchst eine Schutzkleidung, um dich vor diesem Staub, Dreck zu bewahren. Und auch im geistlichen Leben ist das so. Ja, du brauchst einfach diesen Schutz Gottes. Die Geschichte von Lot ist hier noch nicht zu Ende. Ja, das wissen wir. Aber jetzt stellt euch mal vor, im Nachgang, ihr müsstet euch zu dem Zeitpunkt, wo die sich getrennt haben, entscheiden, mit wem ihr mitgehen wollt. Und ihr wisst schon, wie es endet. Wer von euch würde dann noch mit Lot mitgehen wollen? Keiner von uns hätte im Nachhinein gesagt, wir gehen mit Lot, sondern jeder hätte gesagt, lass uns mit Abraham gehen. Wenn du heute schon weißt oder wüsstest, wie weit ein Weg nach unten führen kann, würde dich das dann schon früher zur Umkehr bewegen? Zum Umkehren ist es niemals zu spät. Ja? Selbst wenn es das allererste Mal ist, dass du umkehrst. Und wenn du heute hier umkehren möchtest, zu Gott umkehren, dann warte nicht länger. Gerne kannst du nachher nach vorne kommen und es wird jemand da sein, mit dem du sprechen kannst. Und wir müssen auch aufpassen, dass wir uns nicht falsch entscheiden und den Weg mit Lot gehen. Lot hat in dieser Entscheidung, wir lesen nichts davon, nicht nach dem Willen Gottes gefragt. Er sah nur auf die äußeren und die vermeintlich guten Umstände. Er redete sich vielleicht ein, dass Gott das alles so geführt hat, dass er diese Entscheidung nun treffen kann. Aber jetzt mal ganz ehrlich, ist Lot in der ganzen Bibel der Mann, wo wir sagen, das ist ein Vorbild voll geistlicher Entscheidungskraft? Oder ist es Abraham? Warum sollte er jetzt diese eine Entscheidung so super geistlich getroffen haben, dass wir sagen, ja, das war ganz richtig, was Lot hier macht? Lot war ein anständiger Mann, und er war auch ein Mann, mit dem Gott was vorhatte. Und ich sage euch, ein Mann Gottes soll nicht von dem weggehen und auch eine Frau, weil Lot war verheiratet und seine Frau hätte das ja auch sagen können, sollte nicht von dem weggehen, was versprochen ist. Und er sollte nicht dorthin gehen, was einfach nur gut aussieht oder verlockend aussieht. Lot zeigt uns also, wie du und ich es nicht machen sollen. Er handelt nämlich aus eigenem Antrieb heraus. Er nimmt sich aus eigenem Wunsch. Und er entscheidet nach eigenem Ermessen. Er handelt aus eigenem Antrieb, er nimmt sich aus eigenem Wunsch und er entscheidet nach eigenem Ermessen. Er sündigt dabei nicht, aber er verschließt sich Gottes Segen. Und wenn wir 2. Petrus 2, Vers 7 aufschlagen wollen, da wissen wir, dass er sich selbst durch diese Entscheidung seine Seele damit gequält hat, später all das Unrecht in Sodom anzuschauen. Das war das Handeln nach menschlichen oder weltlichen Gesichtspunkten. Aber es gibt auch eine andere Seite, nämlich das Handeln aus dem Glauben heraus. Und da lesen wir jetzt weiter im 1. Mose 13, ab Vers 14. Der Herr aber sprach zu Abram, nachdem sich Lot von ihm getrennt hatte: Hebe doch deine Augen auf und schaue von dem Ort, wo du wohnst, nach Norden, Süden, Osten und Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, will ich dir und deinem Samen geben auf ewig. Und ich will deinen Samen machen wie den Staub auf der Erde. Wenn ein Mensch den Staub auf der Erde zählen kann, so soll man auch deinen Samen zählen können. Mache dich auf, durchziehe das Land seiner Länge und Breite nach, denn dir will ich es geben. Da brach Abram auf, kam und wohnte bei den Terebinden Mamres in Hebron und baute dort dem Herrn einen Altar. Lot ist weg. Wie geht's jetzt Abram? Wie ging es dir an seiner Stelle? Wie hat er sich gefühlt? Was hat er gedacht? Wie wollte er jetzt weitermachen? Natürlich, diese Fragen sind berechtigt, aber komischerweise lesen wir hiervon gar nichts in dem Text, wie es Abram ging. Abram macht scheinbar erst einmal gar nichts. Aber wie geht die Geschichte jetzt weiter? Wer bringt denn das jetzt nach vorne? Es muss doch irgendwie weitergehen. Es ist nämlich Gott selbst. Nachdem Lot selbst sah, selbst wählte und selbst entschied, wo er wohnen wollte, war es jetzt Gott, der Abraham aufforderte, all diese Dinge zu tun. Gott redet wieder zu Abraham. Und wir müssen uns fragen, hat er das schon mal gemacht? Wie lange ist das denn eigentlich her? Hat er das ständig gemacht? Plötzlich, in dieser Situation, redet Gott wieder mit seinem Knecht. Es war schon etwas her, ja, aber fast an genau dem gleichen Ort, nämlich in dem Hain Mamre. Wir lesen das auch im 1. Mose 12, Vers 7. Als Gott das letzte Mal geredet hatte, danach kam eine falsche Entscheidung. Da ist er nämlich nach Ägypten ausgewichen. Und jetzt war Abraham fast genau wieder an dem gleichen Ort, als Gott zu ihm redet. Da, wo Gott ihn eigentlich haben wollte, war Abraham. Und jetzt hat Abraham im Prinzip eine zweite Chance. Jetzt konnte Gott seinen Plan nämlich mit diesem Mann wieder fortsetzen. Aber ich kann mir wirklich vorstellen, Abraham war in dieser Situation, als Gott dann zu ihm sprach, doch etwas niedergeschlagen. Denn so eine Trennung, die geht bestimmt nicht ohne Schmerzen ab. Und auch die Aussicht auf das vermeintlich schlechtere Teil hat bei ihm bestimmt keine Glückshormone ins Blut gebracht. Aber ist es nicht so, dass manchmal genau diese Situationen die beste Voraussetzung sind für das Hören auf Gott? Zu allen Zeiten haben die Menschen in großen Nöten, in Herausforderungen oder auch in wirtschaftlichen Engpässen Gottes Stimme doch viel besser gehört als in den Zeiten, wo es so richtig gut lief. Und leben wir nicht heute auch in so einem Land, wo so richtig viel gut läuft? Und wo die Stimme Gottes im Land leiser geworden ist, weil der Wohlstand uns einfach so zudonnert. Und bevor du gleich sagst, ja, ja, das ist so, da ist so, dann müssen wir uns selber fragen, ob nicht das bei uns auch das Problem ist, dass wir auf Gottes Wort nicht mehr so achten, weil wir uns auch um unseren Wohlstand so viel Gedanken machen. Hörst du Gottes Stimme, wenn sie zu dir spricht? Was spricht sie denn in so einer Situation? Bei Abraham können wir sehen, was Gott in dieser Situation zu ihm gesprochen hat. Als erstes sagt Gott, ich gebe dir Trost. Er sagt, heb doch deine Augen auf und schau dich erstmal um. Und Abraham schaut hoch und sagt, ja, gut, das Land ist eigentlich ganz schön groß. Gott sagt zweitens, hier, ich will dir was schenken. Das ganze Land will ich dir geben. Das ganze Land, so eine Ebene, also wer im Jordan jetzt so einen Fluss erwartet wie den Main oder den Rhein, den muss ich leider enttäuschen. Das ist eher so wie die Haune. Ja? Also es ist jetzt nicht so ein großes Gebiet wie so ein Nildelta, wo man sagt, so weit das Auge reicht, grün, sondern das ist so ein Streifen, der ist ein paar Kilometer bis ein paar hundert Meter, je nachdem wie steil die Berge dann hochgehen. Ist eigentlich gar nicht so viel, hat sich vielleicht Abraham auch gedacht. Und dann kündigt Gott Abraham auch die Zukunft an. Er sagt, du wirst unzählbare Nachkommen haben. Und viertens und letztens fordert Gott jetzt ganz konkret auf, wie er das schon in Ur und Haran getan hat, komm, steh auf, geh und nimm das Land in Augenschein, das ich dir geben möchte. Ich, der Allmächtige, ja, ich will es dir geben. Also, wenn ich Abraham gewesen wäre, ich glaube, das hätte mir ganz schön Mut gemacht. In der Situation, wo ich eigentlich gedacht habe, schlechte Karten, es wird schon irgendwie, da kommt Gott und spricht so in diese Situation. Das Wort Gottes hat in dieser schwierigen Situation, es hat Kraft. Ja, und es gibt Kraft, auch nicht nur bei Abraham. In Jesaja 40, Vers 31, da steht, aber die auf den Herrn hoffen, die gewinnen neue Kraft, sie heben die Schwingen empor wie die Adler, sie laufen und ermatten nicht, sie gehen und ermüden nicht. Gottes Reden zeigte Wirkung auf Abraham, denn er ging jetzt los. Er sagte, okay, los. Und er ging nach Hebron. Aber wie ist das bei dir? Wenn Gott zu dir redet, zeigt das dann auch bei dir Wirkung? Reagieren wir darauf? Können wir über Gottes Reden überhaupt hören? Oder sind wir so im Lärm oder so taub? Oder so abgelenkt durch alles andere in unserem Leben, dass wir Gottes Reden gar nicht mehr richtig vernehmen. Das fängt schon bei der Predigt an, wo man sich nach den 45 Minuten fragt, um was ging es heute eigentlich? Und es lag hoffentlich nicht an mir. Ja, das ist natürlich ein schlechter Prediger dann. Aber manchmal liegt es auch daran, dass wir mit unseren Gedanken überall sind, nur nicht bei dem, was wir hier von vorne hören. Ich wünsche euch, dass ihr das hören könnt. Aber wenn du in deinem Leben etwas hast, was dir das Hören auf Gottes Wort schwierig macht, dann räum's weg. Dann trenn dich von dem, was die Welt dir als Ersatz da anbietet. Du kennst deine Standardablenkungen bestimmt. Ja, die fangen in der Größe an, dann machen die in der Größe weiter und ein Auto kann ich jetzt nicht zeigen, ja, und so ein runder Fußball und was weiß ich, was alles uns ablenken kann. Das ist alles gut. In dem Rahmen, wie es sein soll. Aber es kann uns ablenken. Aber schauen wir auf das, wie Gott mit uns Menschen umgeht, wie Gott mit Abraham umgeht. Gott tröstet, denn Abraham ist traurig. Gott erneuert sein Versprechen, denn bis jetzt hatte Abraham eigentlich noch nicht wirklich was davon erlebt. Und Gott ermutigt, wieder neu loszugehen und neu durchzustarten. Trost, Ermutigung, ja, Erneuerung, das sind alles Worte, die wir auch wirklich sicher gerne für uns in Anspruch nehmen. Worte, von denen wir wissen, dass sie ihre Wirkung nicht verfehlen. Denn Abraham hat Gott vertraut und er hat ihn so kennengelernt. Und darauf reagiert Abraham. Abraham aber, er glaubte Gott. Das lesen wir über ihn im 1. Mose 15, Vers 6. Hat sich denn bei Abraham irgendwas zu früher verändert? Ich meine, früher hat Gott auch schon zu ihm geredet. Was ist denn jetzt so anders? Warum nimmt er jetzt seine sieben Sachen und macht das, was Gott von ihm möchte? Was ist anders geworden? Ich denke, das Wichtigste, was wir hier sagen können, ist, dass Abraham gelernt hat. Er ist im Glauben wirklich gewachsen. Und das ist auch bei uns, darf das so sein. Ja, wenn wir beim ersten Mal vielleicht was noch nicht so für voll genommen haben oder ernst genommen haben, dann dürfen wir auch lernen, dass Gott das so meint, wie er sagt. Und beim zweiten Mal, dann glauben wir ihm und dann machen wir das auch. Abraham hat gelernt. Was hat er denn gelernt? Er hat gelernt, Gottes Wort zu vertrauen. Gottes Wort ist vertrauenswürdig. Abraham hat Geduld gelernt. Ja, neuerdings kann er warten. Ist nicht mehr so wie früher, dass er nicht warten konnte und sagt, jetzt gehen wir dahin. Sondern er hat Geduld gelernt. Und er hat auch gelernt, nicht so wie Lot mit den Augen im Kopf alles zu beurteilen, sondern mit den, ich nehme mal aus dem Epheser die Stelle, mit den erleuchteten Augen des Herzens. Ja, aus Glauben heraus die Dinge zu sehen und daraufhin auch zu handeln. Ja, sicher ist es nicht ganz einfach, das, was wir bei Abraham und Lot hier sehen können, auch als geistliche Lektion auf uns zu übertragen. Ich meine, wer von euch zieht mit irgendwelchen Viehhirten durch das Land und hat keinen Platz? Ja, es gibt auch immer genug zu essen bei uns. Aber auch der Typ Mensch, wie er in Sodom war, ist heute auch noch nicht ausgestorben. Deswegen, auch heute gilt es noch, gute und weise Entscheidungen zu treffen. Wie lief denn das ab beim Abraham im Kopf? Ja, er hat als erstes den Konflikt gesehen, da hat er, als er gemerkt hat oder gehört hat, da ist Streit, da hat er erstmal seinen Kopf benutzt. Er ist nicht gleich mit Fäusten dazwischen gegangen, ja, oder hat sie alle fortgeschickt in die Wüste, sondern er hat erstmal nachgedacht. Und wir haben von Gott einen Verstand bekommen und den sollten wir dann auch bitte benutzen in einem Fall von einem Konflikt. Und was hat Abraham noch gemacht? Er hat diesen Konflikt erstmal akzeptiert. Er hat ihn nicht weggeredet, da ist gar nichts. Er hat ihn nicht klein geredet, ach, nicht so schlimm, das wird schon wieder. Er hat aber auch nicht gleich einen Bruderkrieg daraus werden lassen. Ja, er hat es weder unter noch übertrieben, obwohl wir das heute auch ziemlich gut schaffen. Ja? Ignorieren, kleinreden oder absolut eskalieren lassen. Ich erlebe das immer wieder an der Arbeit, wie aus einer Maus ein Elefant gemacht wird. Ihr kennt dieses Sprichwort, das ist auch eine Möglichkeit. Und das kommt vielleicht daher, dass wir einen Konflikt kleinreden oder ignorieren oder auch eskalieren lassen, weil wir gar nicht mehr die Hoffnung haben, dass es eine vernünftige Lösung geben könnte. Aber Abraham zeigt uns den besseren Weg, weil er das Problem akzeptiert. Und ich möchte da in Klammern hinzufügen, er akzeptiert das Problem als einen Konflikt und nicht als einen Dauerzustand. Das sollte bei uns auch so sein. Wenn ein Problem da ist, dann müssen wir das Problem ernst nehmen, aber wir sollen das auch annehmen, dass das Problem da ist, aber wir sollen nicht einen Dauerzustand draus werden lassen und sagen, naja, wir warten einfach, ja, und irgendwann regelt sich das alles schon. Sondern wir sollen natürlich konkret auch über Lösungen nachdenken. Und wenn wir in dieser Lage Gott durch sein Wort und durch Gebet mit einbeziehen, dann fallen uns manchmal wirklich erstaunliche Dinge auf und auch ein. Und damit musst du auch rechnen. Wenn du für einen Konflikt betest, plötzlich hast du Ideen, die dir vorher nicht gekommen sind, wenn du mit Gott rechnest. Aber eins ist auf jeden Fall falsch, wenn du darauf wartest, dass sich alles von alleine irgendwie regelt. Ja, oder dass das liebe Gras, ja, den Streit zuwachsen lässt. Wir wissen, dass das niemals gut enden wird. Früher hat Abraham ja schon vieles entschieden. Alleine, vielleicht auch zu schnell. Ja. Aber er hat, wenn das dann eine falsche Entscheidung war, durch diese Fehler wirklich gelernt. Kennst du den Unterschied zwischen einem klugen und einem dummen Menschen? Es gibt nur eine richtige Antwort, die heißt, der Kluge macht immer neue Fehler. Ja, also der Dumme macht immer die gleichen Fehler. Deswegen frage ich dich, lernst du aus deinen Fehlern? Dann folgst du nämlich Abrahams Spuren. Denn in dieser Situation hat es Abraham richtig gemacht. Er vertraute sich Gott an, er vertraute sich seiner Gnade an. Er war so davon überzeugt, dass Gott es gut machen wird. Später sehen wir noch viel schwierigere Entscheidungen, wenn es um Isaak geht. Dass er Lot ohne weiteres dieses großzügige Angebot machen konnte. Wenn der Mensch auf Gottes Gnade hofft, wenn du auf Gottes Gnade hoffst, dann kannst du allen anderen den Vortritt lassen. Oder stell dir mal vor, du kennst Gott, du weißt, wie er ist, du kennst seine Liebe. Du singst von seiner Gnade, die dir zuteil geworden ist, jeden Tag, du denkst darüber nach. Du bist dankbar für die Barmherzigkeiten Gottes, weil er dir so viel gibt. Kannst du da nicht anderen auch den Vortritt lassen? Und ich rede jetzt nicht nur vom Buffet am Gemeindetag. Das gilt auch bei ganz anderen Dingen. Zum Beispiel gibt es in deiner Firma oder bei der Bewerbung eine Stelle, wo ein Zwist ausbricht, weil wer bewirbt sich jetzt auf diese Stelle? Zwei Leute, die sehr gut miteinander arbeiten konnten und einer soll plötzlich Vorgesetzter werden. Was machst du? Oder es kann sein, dass es da zwei junge Männer gibt und eine junge Frau. Und die zwei jungen Männer wissen davon, dass sie beide Interesse an der jungen Frau haben. Kannst du dann warten und dem anderen den Vortritt lassen? Oder bricht dann ein Streit aus? Es gibt auch Angebote am Gemeindetag, für einen Kindertag zum Beispiel. Da heißt es dann, tragt euch in die Liste ein. Und auf der Liste gibt es dann Sachen, die sind ganz toll. Da freut man sich, wenn man die machen kann. Und es gibt Sachen, die stehen meistens weiter rechts. Naja, die müssen halt gemacht werden. Hast du dann die Freiheit, dich erstmal rechts einzutragen, weil du weißt, dass es auch andere gibt, die links was machen? Also die Dinge, die gern gemacht werden, die Listen sind immer voll. Aber es gibt auch andere Sachen, da muss man immer Leuten hinterherlaufen. Nächste Woche ist Markt, die Liste liegt draußen. Wenn du auf Gottes Gnade hoffst, dann hoffst du doch nicht vergeblich. Gott ist allmächtig und er kann dir doch alles geben, was er möchte. Du bist wirklich frei, dann anderen den Vortritt zu lassen. Und du wirst noch nicht mal darüber traurig sein. Du wirst dich sogar freuen. Okay, du sagst jetzt vielleicht, das war starker Tobak. Ja, das ist alles, also so geistlich bin ich nicht. Ich bin mehr der Lot-Typ. Ja. Du sagst vielleicht, warum soll ich eigentlich den anderen immer das Beste überlassen? Sogar dann noch, wenn sie es mir anbieten. Ja, sie wollen es mir ja freiwillig geben. Ach, trag du dich ruhig da ein. Ja, mach du ruhig das. Warum sollte ich nehme doch niemanden etwas weg. Ja, warum sollte ich da zurückstehen? Wenn die Gelegenheit günstig ist, dann muss man zugreifen. Ich habe lang genug zurückgesteckt, sagst du vielleicht. Ich habe mich beherrscht, ich habe gewartet, aber was genug ist, das ist genug. Und jetzt muss ich endlich mal zum Zug kommen. Ich bin doch auch mal dran, ich muss auch mal an mich denken und so weiter, wie das geht. Wenn du diese Gedanken kennst, du bist nicht allein. Auch ich kenne diese Gedanken nur zur Genüge. Und ich ertappe mich immer wieder dabei, dass ich sogar mich dabei noch rechtfertige. Das ist in Ordnung, wenn ich das tue. Ja, das darf ruhig sein. Gegenüber mir selber rechtfertige ich dann noch mein Handeln und vielleicht auch gegenüber anderen. Weil das sind doch vielleicht Dinge, die man sich vorstellen kann. Und Gott lässt das zu. Ja, Gott lässt das zu. Der Lot darf frei entscheiden in dieser Situation. Aber er lässt uns dann auch unsere Erfahrungen machen. Wenn wir Entscheidungen allein treffen, dann müssen wir natürlich auch damit leben, dass wir aus diesen Entscheidungen dann zu Erfahrungen kommen. Und das kann natürlich auch Konsequenzen haben, die wir uns nicht so gewünscht hätten. Wir haben vorhin ganz am Anfang gesagt, dass keine Entscheidung schon eine falsche Entscheidung ist. Also wir müssen zu Entscheidungen kommen. Aber das ist... Wir müssen lernen, wie wir zu guten Entscheidungen kommen. Das ist ein Prozess. Denn wer sich nicht klar entscheiden kann, wenn du dich nicht klar entscheiden kannst, dann wirst du nicht vorwärts kommen. Auch geistlich wirst du nicht vorwärts kommen. Du musst Entscheidungen treffen, damit du geistlich wachsen kannst. Wenn du auf der Stelle stehst, gibt es auch wieder ein Sprichwort, das heißt, Stillstand ist Rückschritt. Ja, wer sich auf dem ausruht, was er hat, der wird zurückfallen. Und du willst doch nicht zurückfallen. Du willst doch geistlich wachsen. Also sind Entscheidungen notwendig. Josua hat das ganze Volk Israel aufgefordert, sich zu entscheiden. Josua 24, Vers 15, da sagt er, wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Ich aber und mein Haus wollen dem Herrn dienen. Wer also Entscheidungen trifft aus eigenen Motiven heraus, ohne diese mit Gottes Willen in Einklang zu bringen, der kann unter Umständen Erfahrungen machen, die er sich lieber erspart hätte. Der Weg der Entfremdung von Gott, und das ist das, was Lot erlebt hat, der beginnt langsam. Und das ist ein schleichender Prozess. In John Bunyans Pilgerreise, ihr kennt das Buch vielleicht, da ist ja der Protagonist Christ. Der trifft auf seinem Weg zum Kreuz den Herrn Weltklug. Und der möchte ihn gern beraten. Herr Weltklug, ja, die Klugheit der Welt. Und das hören wir uns mal kurz an, wie das so klingt, was der Herr Weltklug dem Christ rät, der unter seinen Problemen, also der Christ ist noch schwer bepackt, ja, mit seinen Lasten. Und ich sage jetzt mal, der Lot war auch schwer bepackt mit diesem Konflikt und er ist überlegt jetzt, der Herr der Christ ist noch bepackt und Herr Weltklug, der rät ihm jetzt. Er sagt, den und den Weg sollst du nehmen. Da ging der Hauptweg hin und Herr Weltklug sagt, du musst dahin gehen. Herr Weltklug sagt, dieser Weg, den er vorher gegangen ist, der ist sehr gefährlich. Hier wirst du dich niemals wohlfühlen. Aber wenn du mir geduldig zuhörst, dann zeige ich dir, wie du nicht nur das erlangen kannst, was du suchst, sondern wie du deine Last loswerden kannst. Mein Rat erspart dir diesen Weg mit seinen Gefahren und gibt dir Sicherheit, Glück und Zufriedenheit. In jenem Dorf, oder ich sag mal, in jener grünen Aue, das tugendhaft heißt, da wohnt ein sehr gelehrter Mann namens Gesetzlich. Er ist sehr klug und angesehen und kann solchen Leuten wie dir helfen, ihre Last loszuwerden. In dieser Hinsicht hat er schon viel Gutes getan. Er kann auch denen helfen, deren Gemüt vom Kummer beschwert ist. Sollte er nicht zu Hause sein, er hat einen Sohn, der ist bestimmt daheim, ein netter junger Mann namens Höflich, der ebenso tüchtig ist wie der alte Herr. Dort wirst du glücklich sein und befreit von deiner schweren Last. Wenn du nicht in deine Heimatstadt zurückkehren willst, und das möchte ich dir auch nicht raten, dann kannst du deine Frau und deine Kinder nachkommen lassen in das Dorf tugendhaft. Da stehen nämlich genug Häuser leer. Die Mieten sind erschwinglich und die Lebensmittel gut und preiswert. Die Nachbarn sind alle anständig und zuverlässig. Du wirst also dort sicher und glücklich leben können. Christ oder Lot überlegt ein wenig und entscheidet sich, in dieses Dorf zu gehen. Er hört auf den Rat von Herrn Weltklug und muss doch endlich feststellen, dass er vom eigentlichen Ziel seines Weges abgekommen ist und sich sogar großen Gefahren ausgesetzt hat. Wie sehr gleicht er da eigentlich nicht Lot? Der ist zwar keinem Herrn Weltklug begegnet und hat ihn nicht getroffen, aber die Ideen und die Lebenslügen, die sind in Lots Gedanken und Entscheidungen klar zu erkennen. Um auf den Punkt zu kommen, erspare dir die Erfahrungen, die andere schon gemacht haben, weil sie auf den Rat der Welt gehört haben. Die Enttäuschung am Ende ist viel größer als der Ausblick am Anfang. Und eins möchte ich euch auch sagen, wer auf die Dinge der Welt sieht, der verliert den Blick auf die Dinge, die geistlich sind. Abraham erinnert sich an Gottes Worte und Lot, ich glaube, die zwei haben miteinander gesprochen. Warum sollte Abraham nicht Lot mitgeteilt haben, was Gott ihm alles versprochen hat? Aber in seinen Entscheidungen sehen wir bei Lot, dass er einen anderen Weg wählt. Welchen Weg gehst du, wenn du so eine Entscheidung treffen musst? Eine geistliche Entscheidung ist daran zu erkennen, dass sie Gott beim Wort nimmt. Gott sagt zum Beispiel, ich will dich versorgen. Vers 15. Gott verspricht, ich will dich segnen. Vers 16. Gott erinnert daran, dass ihm alles gehört und er es denen geben kann, wie er möchte. Vers 17. Der Konflikt zwischen den Hirten Abrahams und Lot konnte durch die Entscheidung beigelegt werden. Keiner der beiden hat sich zum Richter aufgespielt, hat gesagt, ich diktiere dir jetzt, was du zu tun und zu lassen hast. Das ist doch wirklich ein lobenswertes Verhalten. Abraham, der war frei, er konnte seine Sache dem übergeben, der gerecht richtet. Er ließ Gott entscheiden und er hoffte auf seine einzigartige, vollkommene Gerechtigkeit. Zum Schluss möchte ich euch einen kurzen Witz erzählen von zwei jüdischen Rabbis, wie wir es nicht machen sollen. Die kannten wahrscheinlich diese Geschichte, aber in dem Moment haben sie sie vergessen. Die zwei, sagen wir mal Rabbi Shmuel und Rabbi Ben. Nee, Ben, haben wir hier einen da? Haben wir noch einen anderen schönen jüdischen Namen? Moshe. Moshe ist gut, genau. Also Rabbi Shmuel und Rabbi Shmuel haben wir auch, aber ist egal, nehmt es nicht persönlich. Rabbi Shmuel und Rabbi Moshe sitzen am Tisch und haben sich ein Mittagessen bestellt. Sie haben sich so eine Grillplatte bestellt, ja, und da kommen so zwei große Steaks. Also wenn wir ehrlich sind, das eine ist größer und das andere ist kleiner. Rabbi Shmuel sagt, ach Rabbi Moshe, wähle du dir doch bitte das Steak aus, was du haben möchtest. Rabbi Moshe sagt, danke sehr und nimmt sich das Große. Rabbi Shmuel guckt ihn an und sagt, das war jetzt aber nicht nett von dir. Warum? Also ich an deiner Stelle, ich hätte doch das kleinere Stück genommen und hätte dir den Vortritt gelassen und dir das größere gegeben und ich hätte mich mit dem kleineren zufrieden gegeben, sagt Rabbi Moshe. Dann ist doch alles in bester Ordnung, du hast doch das kleinere Stück. So soll das nicht sein, wenn wir irgendwelche Entscheidungen treffen, sondern lass beim nächsten Mal, wenn du vor einer Entscheidung stehst, es doch wirklich mal drauf ankommen und entscheide dich für Gottes Wege. Mach's richtig, mach's wie Abraham und geh mit Gott in deine Zukunft. Auch dann, wenn der Weg, so wie bei Abraham, noch nicht taghell vor dir liegt. Ja, sei dir sicher, wenn du mit Gott gehst, dann geht Gott auch mit dir und er lässt dich nicht allein. Amen. Wir stehen auf zum Gebet. Unser Vater im Himmel, Gott Abrahams, Isaak und Jakobs, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir, dass du uns ja mahnst, mehr auf deine Stimme zu hören als das, was vor unseren Augen ist. Und wir danken dir auch für das Vorbild Abrahams, was du uns heute in diesem Text wieder gegeben hast. Herr, wir können so viel daraus lernen und wir wollen auch wirklich dich von Herzen bitten, dass du uns hilfst, das Gehörte bei uns in unserem Leben umzusetzen und es richtig zu machen. Uns zu entscheiden, das zu tun, was du oder was dein Wort uns vorschlägt, wo wir ein Fundament haben. Und ich möchte dich bitten für uns alle, für mich, für uns alle, dass wir lernen, zuerst nach deinem Willen zu fragen, dass wir uns deiner Verheißungen erinnern, die du uns gegeben hast, bevor wir denken, dass wir zu kurz kommen. Und dass wir uns auch des Auftrags bewusst werden, den du uns gegeben hast. Das ist sicher ein anderer Auftrag als der, den Abraham bekommen hat. Aber du bist deutlich in deinem Wort. Danke, dass du uns liebst und dass du mit uns gehst, wenn wir mit dir rechnen. Amen.